Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ihr hört den superheldigsten Podcast der Welt. Und dazu habe ich mir einen wahren Superhelden eingeladen, nämlich den wunderbaren Daniel Wöhner aus München. Du bist Social Media Manager bei der SZ, bei der Süddeutschen Zeitung, und die meisten unserer Hörer und Hörerinnen kennen dich wahrscheinlich eher aus unseren Brettspiel-Podcasts, denn du bist einer meiner Go-To-Partner beim Brettspiel-Podcast, bei unserem Format Le Brett. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Spider-Man-Brettspiel gibt, aber wir reden heute ganz klassisch über ein großes AAA-Computerspiel. Du spielst zwar gerne Videospiele, aber du bist jetzt kein Videospielredakteur oder so bei euch.
Nein, das bin ich nicht. Schönen guten Morgen erstmal, Manu. Bei mir ist es so, dass ich nicht ausschließlich, ich schreibe manchmal über Computerspiele. Bei mir ist aber eigentlich so, warum ich mich selbst so halb bei dir angeboten habe, mich einzuladen, dass ich in meiner geheimen Identität auch noch Comic-Nerd und Comic-Wissenschaftler bin. Das heißt, ich habe vor meiner Arbeit bei der Süddeutschen Zeitung amerikanische Literatur studiert und lese eigentlich schon, seit ich Teenager bin, Superhelden-Comics, alternative Comics, Graphic Novels, kenne mich da ein bisschen aus. Bin jetzt kein ausgewiesener Spider-Man-Experte, aber so weit, dass es, glaube ich, reicht, um die meisten Easter Eggs in dem Spiel zu erkennen und auch zu sagen, wo die herkommen und was die machen.
Ja, ich bin tatsächlich überhaupt nicht Comic belesen, aber ich interessiere mich für dieses Universum irgendwie. Also ich finde es unglaublich spannend, was da für eine Subkultur existiert, gerade weil ich auch mich halt sehr für amerikanische Sachen interessiere. Meine Frau ist auch Amerikanistin und von daher ich bin nie über die Schwelle getreten, wirklich Comics zu lesen. Also ich habe, glaube ich, 2 Comic-Serien in meinem Leben vollständig gelesen. Das eine ist Preacher und das andere ist Transmetropolitan, aber bei Superhelden-Comics bin ich immer nur so sporadisch habe ich mich eingelesen sozusagen, wenn halt irgendwie ein Film existiert oder wenn gerade im Falle jetzt hier von Spider-Man, wenn ich dann wissen will, was denn dieses Easter Egg bedeutet. Mhm. Aber deswegen bist du, glaube ich, der perfekte Ansprechpartner heute. Und Comic-Wissenschaftler, dann war das, glaube ich, ein richtiges Fest für dich, dieses Spider-Man zu spielen, das neue, oder?
Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Man muss dazu sagen, dass man wirklich nicht alles erkennen kann, weil da muss man schon viel Spider-Man gelesen haben, um wirklich jedes mitzunehmen, jedes Kostüm mitzunehmen. Also da steckt schon relativ viel drin. Aber ich habe gleich am Anfang angefangen und war froh, dass das Spiel Spaß macht, ohne dass man Comic-Wissenschaftler sein muss. Dass man einfach einsteigt und losspielen kann.
Genau, fangen wir mal vorne an. Was ist Spider-Man? Also natürlich, klar, wir versuchen jetzt nicht den Superhelden hier zu beschreiben. Das ist natürlich Peter Parker, der Superkräfte hat und sich mit einem Spinnenkostüm, mit einem engen Latexanzug durch New York schwingt, hauptsächlich in Manhattan, und für Gerechtigkeit kämpft. Solltet ihr wahrscheinlich aus den Superheldenfilmen, gab es ja unzählige Verfilmungen und jetzt eben auch aktuell, seit die Rechte wieder gewechselt haben, auch im MCU vertreten. Und ja, nein, beziehungsweise nein eben, das neue Spider-Man-Spiel von Insomniac Games, was exklusiv für die PS4 erscheint, ist nicht Teil des MCU, sondern ein komplett eigenständiges Spider-Man-Universum. Da gibt's zwar den Avenger Tower in New York und es sind auch viele Anspielungen drin und man findet auch sehr viele Sachen aus den Netflix-Marvel-Serien, wie zum Beispiel eben dieses Büro von Daredevil und solche Geschichten, aber es ist ein komplett eigenständiges Spider-Man-Spiel, die keinerlei Bezüge aufweist zu den aktuellen Filmen oder auch den bisherigen Filmen von Spider-Man und auch aus den Comics jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Serie oder so rausgepickt. Da gibt es ja immer meistens so verschiedene Paralleluniversen. Gerade bei Spider-Man gibt es ja auch so ein Future Spider-Man 2099 und solche Geschichten. Solche Sachen findet man immer nur, wie du schon angedeutet hast, irgendwie durch Kostüme oder Anspielungen. Aber so diese Hauptstoryline, bei der es hier geht, ist ein komplett eigenständiges Ding.
Genau, es ist oft so, dass sich Superheldenspiele, auch gerade im Videospielbereich, sich oft an bestimmte Storylines anlehnen, die man jetzt gar nicht unbedingt so kennen muss. Es gibt so ein paar Plot-Twists im Spiel, die hat man bestimmt schon mal irgendwo im Comic gesehen. Es heißt jetzt aber nicht, das Spiel hat ja auch keinen Untertitel, heißt jetzt nicht Spider-Man, Doppelpunkt, die Rache von irgendwas, sondern hat einfach nur Spider-Man, ganz monumental. Und wenn man Spider-Man spielt, dann wissen vielleicht die meisten, wie Spider-Man zustande gekommen ist. Diese Origin-Story, die man oft in solchen Computerspielen nachspielen muss, das langweilt mich dann immer, weil es meistens extrem zäh ist. Und am Ende wird dann immer gesagt, with great power comes great responsibility. Mhm. Was auch ein schönes Motto ist, was auch wirklich dann auch so Humanismus pflegt. All das lässt Spider-Man hier weg. Das heißt, man kann sofort loslaufen, man muss jetzt nicht irgendwie mit ansehen, wie Onkel Ben noch stirbt und wie man dann vorher ein Wrestler ist und dann den Bösewicht nicht fängt. All das lässt das Spiel weg und schmeißt einen sofort in dieses Manhattan rein. Man darf auch gleich sofort in den ersten paar Minuten gegen einen der ersten Bosse kämpfen, gegen Wilson Fisk, den Kingpin. Und es ist wirklich schön, weil man so unvermittelt in dieses Universum reingeschubst wird. Hier ist dein Spinnennetz. Und es steigt auch an einem Zeitpunkt ein, da sind viele Sachen schon passiert. Das heißt, Spider-Man ist schon wesentlich länger Spider-Man. Ich glaube, so 8 Jahre oder so, haben sie gesagt. Und mit MJ, mit Mary Jane, hat man auch schon eine Beziehung gehabt. Es war schon kompliziert, es ist noch kompliziert. Aber da ist man auch schon an einem Punkt, wo man schon wirklich mittendrin ist, das Joypad in die Hand nimmt und sagt, hier ist Manhattan, du bist Spider-Man, jetzt bitte los.
Genau, und MJ wird gar nicht jetzt mehr groß eingeführt, die lernen sich nicht kennen, es gibt nicht diese berühmte Kussszene, wo er kopfüber hängt, sie weiß auch schon, dass Spider-Man Peter Parker ist und so weiter, und wie du schon gesagt hast, man wird da so reingeschmissen in dieses Spiel und auf einmal, ja, das ist die Ex, und Peter Parker wirkt auch deutlich älter als jetzt zum Beispiel in den letzten Verfilmungen, also er arbeitet schon in einem Labor, ist jetzt kein Student oder Schüler mehr, wirkt schon so, ja, junge Twenties, würde ich sagen, also so volljährig in USA-Zeiten, 21. Das wirkt schon ein bisschen reifer, und er ist auch schon ein erfahrener Spider-Man, ist auch schon etabliert als Held. Er hat schon Millionen von Followern auf diesem eingebauten Twitter-Account. Die Polizei kennt ihn schon, da ist auch diese Yuri, die mit ihm zusammenarbeitet, hat so ein bisschen so das Gefühl wie bei Batman eben, dieser Commissioner Gordon, dass sie ihn immer kontaktiert und anruft und so weiter. Und natürlich gibt's auch schon ganz viele Bösewichter in diesem Raft, dieses Gefängnis, was vor der Küste da liegt. Und er hat schon wahnsinnig viele Erzfeinde. Und aber andererseits gibt's dann auch wieder eben solche Mentoren bei ihm, wo man, wenn man die Comics kennt, schon ahnt, zu welchem Bösewicht sie werden könnten, aber die noch auf der guten Seite sind oder eben noch Forscher oder Labormitarbeiter oder sowas sind. Genauso wie der Bürgermeister. Also da gibt's schon sehr viele Sachen, wo man, wenn man das Spiel jetzt spielt und keine Ahnung von den Comics hat, tatsächlich wahrscheinlich von diesen Twists überrascht werden könnte. Wenn man aber schon mal irgendeinen Spider-Man-Film gesehen hat, das sind die ganz klassischen Charaktere, die man auch sofort zuordnen kann. Also da versucht das Spiel dir jetzt auch nicht irgendwas vorzugaukeln, sondern nickt dir schon so deutlich zu, natürlich, schon klar. Es wirft dir dann auch so richtig so Bröckchen hin, da kannst du dann irgendwelche Gegenstände untersuchen und ahnst schon sofort, in welche Richtung es gehen wird. Also es ist schon eine sehr voraussehbare Geschichte, die sich da entwickelt, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist sie doch dennoch ganz gut erzählt für so ein Comic.
Ich finde die Entwicklung ist gut erklärt, und auch diese Cutscenes. Es gab bei mir zwischendurch Phasen im Spiel, wo ich mich mehr auf die Cutscenes gefreut habe. Mhm. Das können wir nachher noch drüber sprechen, aber ich finde, die Cutscenes sind wirklich schön gemacht, diese Videoeinschübe. Man hat wirklich das Gefühl, es wird einem vermittelt, es wird einem auch glaubhaft vermittelt. Natürlich ist es trotzdem immer eine Comicwelt, aber man muss halt sich überlegen, was die Beweggründe von den Figuren sind, warum die was machen, ist, finde ich, eigentlich ganz stimmig, und das macht viel Sinn im Spiel.
Und die sind wirklich unglaublich hochwertig. Also es ist eine absolute durchgepolischte AAA-Produktion, dieses Spiel. Da steckt wahnsinnig viel Geld dahinter. Allein der Abspann, der jetzt gestern Abend bei mir lief, der hat irgendwie eine halbe Stunde liefen da Namen von Mitarbeitern durch. Also unfassbar, was da an Arbeit reingeflossen ist. Und das merkt man dem Spiel auch wirklich an jeder Stelle an. Und gerade die Cutscenes, also die Gesichtsanimationen, und wenn so MJ irgendwie so ein leichtes Funkeln und Zwinkern in den Augen hat und der Mundwinkel so leicht zuckt, wenn sie irgendwie Peter anschaut, das ist unglaublich gut gemacht. Ich würde tatsächlich sagen, das ist so auf Uncharted-Niveau. Also für mich ist so Uncharted immer so dieses Level an, so müssen glaubhafte Videospielcharaktere aussehen. Und das kriegt Spider-Man wirklich auch verdammt gut hin. Peter, MJ, auch Miles, der dann vorkommt, und so richtig gut einzufangen und denen auch wirklich so Leben einzuhauchen, dass es nicht irgendwie awkward wirkt in diesen Zwischenanimationen. Ist wirklich sehr plausibel und glaubhaft dargestellt. Auch von den Stimmen und den Schauspielern.
Du hast dich in MJ verliebt. Ich habe mich mehr in Dr. Otto Octavius verliebt, den ich wirklich schön dargestellt finde. Auch wirklich das Voice Acting ist was mich halt wirklich umgehauen hat, weil es wirklich dieses Gefühl gibt, zusammen mit einem, und das ist das Schöne halt irgendwie, wenn man wirklich so nach Easter Eggs sucht, auch nach den Dialogen, wie die geschrieben sind. Ich habe es jetzt auf Englisch gespielt, und die englischen Dialoge sind wirklich grandios, weil die ganzen Anspielungen, die sich in Dialogen finden, die so schnell weg sind, wenn man halt irgendwie jetzt an der Straßenecke klebt und halt irgendwie den Avengers Tower fotografiert, ist das die eine Sache, aber wirklich Sachen, die halt mal in der Cutscene, mal auch in der Kampfszene zwischendurch reingeworfen werden, sind wirklich dieses Gefühl, was Spider-Man in den Comics mit dem Friendly Neighborhood Spider-Man vermitteln möchte, dieses kein Teenager mehr, aber ein bisschen sorgloser als jetzt Batman, der halt immer nur die ganze Zeit in der dunklen Stimme redet. Und das kommt wirklich rüber, dieses Gefühl von, ich schieße ihm mit dem Netz ein, ich verpasse ihm eine und dann kriegt er aber auch noch einen Spruch von mir reingepresst zum Dank dafür. Das funktioniert wirklich gut in dem Spiel.
Ja, und da steckt auch echt nochmal extra viel Liebesmühe drin. Also wenn man hat ganz viele so Telefongespräche während der Phasen, in denen man in dieser Open World eben rumschwingt und nicht auf Story-Missionen ist, wie du schon gesagt hast, dann ruft mal die Yuri an, dann ruft Tante May an, MJ meldet sich natürlich die ganze Zeit, man hat auch dann mal Gespräche mit irgendwelchen Bösewichtern und so. Das ist wirklich wahnsinnig gut gemacht, weil das so nebenher Entertainment ist und die sind immer cool irgendwie. Also die machen immer Spaß zuzuhören und so ein ganz kleines Detail, was mir dann aufgefallen ist, da gab es dann sogar extra Polygon-Artikel und so dazu. Ich habe so gespielt und dann habe ich mit MJ telefoniert und saß oben auf so einem Tower und habe irgendwie auf New York runtergeguckt und hat da ganz normal mit ihr geredet. Und dann habe ich angefangen zu schwingen und bin so wirklich so ganz knapp über den Boden geschwungen, weil ich dachte, ich kann ja währenddessen schon mal zum nächsten Ziel schwingen, zur nächsten Mission. Und auf einmal verändert sich die Stimme von Peter. Und ich habe so gesehen, gehört, dass er wirklich angestrengt redet. Also als wenn man mitten beim Joggen anfängt, mit Leuten zu telefonieren. Der Atem wird schneller, die Stimme ist so leicht gepresst, wenn du natürlich irgendwie mit 80 km/h irgendwie über den Erdboden schwingst. Und dann habe ich das wieder ausprobiert. Ich sagte so, ist das jetzt Zufall? Habe mich wieder aufs Haus gesetzt und dann hat er wieder normal gesprochen. Die haben tatsächlich wirklich ungelogen jedes dieser einzelnen Telefonate in zwei Takes aufgenommen. Einmal mit Peter Parker, der schnauft und einmal, der nicht schnauft.
Und dann auch, wenn du im einfach rein, wenn er dann praktischer wird. Großartig. Und
so eine Liebe zum Detail haben die bei diesem Spiel gemacht, dass da wirklich ein Unterschied ist, ob du schwingst, kämpfst oder ruhig sitzt und die Katze, also nicht die Katze, sondern diese Gespräche anhörst.
Unfassbar. Das ist ja auch was, wofür wir für Comics dann immer belächelt worden sind, wenn es diese großen Kampfszenen gibt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn sie sich überlegt haben, vielleicht gar nicht mal um das Schwingen, um das ums Schwingen gehen, was wir nachher noch sprechen, sondern wirklich um auch so Kampfszenen. Weil in Kampfszenen kannst du theoretisch auch telefonieren. Es geht auch, weil er den Chip irgendwie im Ohr hat. Ich weiß eh nicht genau, wo er das Telefon hinsteckt, wenn er losschwingt.
Ich meine, der hat ja nichts drunter, das rutscht halt irgendwo.
Sehr komisch. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass auch diese Kampfszenen sich da ausgedacht haben, dass das halt irgendwie die andere Stimme noch mit reinzubringen. Und Comics wurden immer belächelt, weil in den krassesten Kampfszenen, die halt immer dann auch in so einem Panel, in einem Bild dargestellt werden, die Bösewichte und Superhelden noch so ellenlange Dialoge halten, die halt einfach für die Geschwindigkeit, für dem, was erzählt wird, eigentlich da gar nicht reinpasst. Viel zu Das passt, das geht einfach nicht, ja. Das ist ein epischer Monolog, wie der Bösewicht jetzt dann irgendwie versucht, Manhattan zu vernichten und dabei gibt da jemandem nur einen Kinnhaken. Das geht halt nicht. Das war halt aber auch so in Comics der 60er im frühen Anfang, wo halt auch dann auch der erste Spider-Man entstanden ist von Stan Lee und Steve Ditko. Also das so ein bisschen Historie, Spider-Man angefangen in den 60ern und dann wirklich viel, viel alternative Universen und Bösewichter gesammelt. Aber lass uns doch am liebsten mal über das Schwingen reden.
Oh ja. Also wie gesagt, wir haben ja eine Open World und das Hauptfortbewegungsmittel ist dein Spinnennetz. Also Peter Parker schießt ganz normal aus diesen Armbändern in dieser Version von Spider-Man seine Netze, die halt überall kleben. Und anders als jetzt bei früheren, also es gab ja auch auf dem N64 mal so ein Spider-Man, da haben die halt einfach gefaked, wo das Netz hängt. Das wird hier wirklich simuliert, in Anführungszeichen, so gut es halt irgendwie geht. Also du hüpfst einfach von so einem Tower runter und wenn du vom höchsten Tower runterspringst, vom Avenger Tower, dann drückst du die R2-Taste, um in ein Netz zu schießen und es passiert nichts, weil über dir halt nichts ist. Du siehst dann immer, wenn du an so Häuserschluchten vorbei rauscht, so einen leichten, so einen weißen Kringel. Und das bedeutet, da ist ein Punkt, an dem du dich hinschwingen kannst, also entweder so mit beiden Netzen, dass dann Peter da hinhüpft und dann auf dieser Brüstung da oben steht, oder du schießt halt ein Netz raus. Also du musst einfach nur die R2-Taste drücken und dann schießt er an den möglichsten, nahegelegensten Punkt ein Netz und dann kannst du wirklich schwingen. Aber das finde ich ist wirklich sehr gelungen, weil du ganz oft eben denkst, hey, hier kann ich doch gar nicht schwingen. Und dann ist es auch so. Und du kannst dann zwar an den Häuserwänden noch lang rennen und so weiter, aber du musst wirklich auch ein bisschen überlegen, wie du schwingst, aber es ist ein unglaublich befriedigendes Fortbewegungsmittel, ja, oder? Durch dieses Manhattan zu schwingen, ist das wird einem nie langweilig. Also ich habe die komplette Kampagne über immer Spaß gehabt, habe ganz selten nur die Schnellreiseoption dann später genutzt, die freigeschaltet wird, weil es einfach das Schwingen viel zu viel Spaß macht.
Bei mir sehe ich komplett genauso. Man merkt halt, am stärksten hat man es dann wirklich gemerkt, wenn man sich durch den Central Park bewegt, weil es ja wirklich Manhattan ist und wirklich auch gut, wie Manhattan ausschaut, dass man dann erstmal nicht nach oben irgendwo schießen kann. Es gibt noch so ein paar andere Kniffe, mit denen man sich fortbewegen kann. Aber das Schwingen hat mich auch wirklich überzeugt und es ist vergleichbar irgendwie, es ist nicht vergleichbar mit Batman Arkham City, mit dem Gleiten und mit dem Hook, den er schießt dann, weil man wirklich dieses Gefühl hat, man muss auch erstmal, am Anfang musste ich wirklich reinkommen, um zu gucken, hey, wie bewege ich mich eigentlich schneller? Ist es besser? Weil wenn man die R2-Taste drückt, dann hält man die auch gedrückt und hängt an diesem Seil und nutzt diesen ganzen Schwung aus und lässt erst am Ende los, um dann wieder erneut drauf zu drücken. Das heißt, man kriegt wenn man es länger spielt oder nach dem ersten Mal, braucht er so ein paar Minuten, um reinzukommen und merkt dann, wie man sich schnell fortbewegt. Das fand ich sehr, sehr interessant und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wobei ich es schwer fand, wirklich auf einzelnen Punkten zu landen. Wenn ich sage, ich möchte gerne auf dem Haus da oben landen, kann ich da schon mich einmal gezielt hinschießen. Wenn ich aber das Seil loslasse und durch die Gegend fliege, dann ist es schwer gewesen für mich, das ist wahrscheinlich auch normal für Spider-Man so, irgendwo nur mit seinem Körper so sich aerodynamisch zu steuern, dass er wirklich dann irgendwo landet. Mhm. Was wirklich das Schöne an dem Spiel ist im Vergleich zu Batman ist, es frustriert überhaupt nicht. Wenn man jetzt in voller Wucht mit dem Schwung an dem Seil gegen eine Hauswand klatscht, denkt man sich so, ja gut, jetzt hänge ich hier. Und was passiert? Man klebt an der Hauswand und wenn man R2 gedrückt hält, kann man die Wand eigentlich gleich sofort hochrennen. Genau. Das heißt, es ist wirklich so, das Spiel fühlt sich an wie, als würde man, es gibt noch die Option Parcours, wenn du über Sachen rüberspringst, aber es fühlt sich auch an wie Parcours, wenn du halt an dem Seil hängst, gegen das Haus läufst, ist auch so, dass wenn du um Hausecken rumläufst, also an der Wand lang läufst und dann springst, springt er von der Wand weg und hangelt sich wirklich mit dem Seil um die Ecke. Und also es ist wirklich die Bewegungsfreiheit in dem Spiel ist extrem.
Ja, und das geht auch nahtlos über in den Kampf. Also diese unglaubliche Bewegungsfreiheit ist einer der größten Unterschiede. Ich meine, es ist schon sehr vergleichbar mit Arkham und Arkham City vor allem, weil du eben auch dieses freie Stadtgebiet hast. Also die ersten Arkham-Spiele waren ja noch ein bisschen eingegrenzter. Das ist wirklich ein rein rassiges, komplett typisches Open-World-Spiel mit Nebenmissionen, mit Hauptmissionen, mit Sammelquests, da können wir gleich nochmal dazu kommen. Mhm. Aber diese Bewegung, die Fortbewegung ist halt sehr typisch für Spider-Man und die wird wirklich perfekt eingefangen. Und diese nahtlose Übergang in den Kampf, da ist wirklich auch dann der Hauptunterschied. Im ersten Moment dachte ich, das Kämpfen ist ja wie Batman. Also so dieses Free-Flow-Kämpfen, dass du quasi wie so ein Ballett quasi aufhörst mit den Feinden. Im ersten Moment fühlt sich's auch so an, aber dann merkst du, dass Spidey einfach auch ein paar mehr Möglichkeiten hat, mit den Netzen zu agieren und eben auch in die Vertikale hochkommt, was Batman halt nur so begrenzt mit irgendwelchen Gadgets oder so kann. Also die Batman-Kämpfe sind sehr viel mehr auf den Boden begrenzt und hier bei Spidey hast du halt ganz oft so, du hüpfst irgendwie hoch, schießt dann von oben deine Netze, dann hängt Spidey so ein bisschen unrealistisch lang in der Luft. Dann kannst du noch deine Netze schleudern, um eben Leute zu packen. Du kannst denen die Waffe aus der Hand ziehen. Du hast dann so verschiedene Skilltrees, um halt solche Special Moves freizuschalten. Kannst du dann halt upgraden. Am Anfang kannst du nur Pistolen und Gewehre aus den Händen ziehen, später dann eben auch Panzerfäuste oder du kannst auch die dicken Gegner irgendwie einspinnen. Du hast verschiedene Netze, du hast ein Bombennetz, du hast irgendwie so Tripmines, wo dann Netze rausgeschleudert werden. Du hast Netze mit mehr Wucht, die die Leute an die Wand knallen und so weiter und so fort. Also du hast ein unglaublich breites Repertoire und hast dann auch so Schwungmoves. Also ganz oft bin ich zum Beispiel so hochgehüpft, in der Luft an einer Rakete ausgewichen, habe die Rakete geschnappt, nach unten geschleudert, habe mich dann an einer Hauswand festgehangelt und bin dann mit vollem Karacho mit beiden Beinen voraus dem Gegner ins Gesicht gesprungen und während er dann noch so fliegt, von oben nochmal ein Bombennetz geschleudert, damit er am Boden festklebt. Ja. Und solche Moves hat man dann irgendwann so dermaßen intuitiv drin in diesem Kampf, dass es unglaublich viel Spaß macht und jeder Kampf sich auch leicht anders anfühlt, weil man auch wirklich so ein bisschen in diesen Pausen, wenn dann so eine, wenn du so ein Takedown oder so ein Finishing-Move machst, hast du immer auch so ein bisschen kurz Zeit, wieder zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit den restlichen Gegnern? Dann gucke ich mal in meinem Inventar, ich habe noch irgendwie hier diese Bomben, da habe ich noch 3 Stück von oder ist mein Special-Move schon aufgeladen, um meine Spezialfähigkeit zu nutzen und. Also du hast unglaublich breites Spektrum. Hat mich total befriedigt, dieses Kämpfen.
Mich hat es ein bisschen überwältigt am Anfang, weil wir hatten Batman angesprochen, weil Batman macht immer einfach diese Schlagketten fast schon. Man sagt dann irgendwie, dann springe ich von dem Gegner zum dem Gegner. Und das ist alles so irgendwie so eine Reihenfolge, der man halt irgendwie folgen kann. Man weiß genau, wann man welche Taste drücken muss. Also nicht genau, aber es gibt einem schon relativ gut vor, wann man von einem zum nächsten Gegner automatisch mit der X-Taste springt. Und bei Spider-Man dachte ich mir erst so, okay, was habe ich jetzt alles? Jetzt habe ich die Bomben, jetzt habe ich das, was mache ich jetzt, wie komme ich jetzt hin? Und warum, ich kann auch einfach, wenn ich auf die falsche Taste drücke, habe ich ein Seil gesponnen und schwinge dann einfach aus dem Kampf raus. Bin einfach komplett weg. Es gibt auch so Missionen, wo man halt in der Base kämpfen muss und gegen so Waves von Gegnern kämpfen muss. Und dann bin ich einfach mal aus dem Bild rausgeschwungen und die haben ohne mich weitergekämpft dann auch, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ja. Und ich fand's schwieriger zu lernen als das Batman-Spiel. Schwieriger und weil es auch, ich habe das Gefühl, es ist schneller nochmal.
Ja, viel schneller. Als
Batman. Ich kann es nicht beurteilen, aber es ist wirklich so, weil man nicht wirklich diesen Kanal hat, du kannst jetzt mit X zu dem Gegner oder zu dem Gegner gehen, sondern theoretisch, wie du es gesagt hast, es geht dreidimensional alle Richtungen. Und die Gadgets, von denen du gesprochen hast, die wechselt man ja, wenn man die wechselt, dann ist man so in Bullet Time, dass man halt sich ganz langsam fortbewegt, aber trotzdem und dann wirklich zu gucken, habe ich jetzt die Bombe, kann ich die in die Richtung schießen, ist schon sehr viel auf einmal.
Ja, ja. Gerade wenn man am Anfang gleich diese Bases versucht auszunehmen, also da bin ich auch, habe ich mich irgendwie eine halbe Stunde mal an so einer Base versucht, gemerkt, ich bin einfach noch zu schwachbrüstig, also man levelt dann eben auch auf, man hat den Spider-Man-Charakter, der dann eben verschiedene Erfahrungspunkte bekommt durch die ganze Mission und du bekommst dann auch nach und nach mehr Health, kannst mehr einstecken, bekommst mehr Special-Energieleiste und du hast eben diese Skill-Punkte, mit denen du dann auch wirklich diese Moves nach und nach aufbaust und lernst und das wird dann immer komplexer, dieses Kampfsystem. Am Anfang ist es ja gar nicht so umfangreich, was du da machen kannst, aber diese alle drei Dimensionen, die du beachten musst, und gerade mit dem Rumschwingen, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist insgesamt sehr zugänglich, dieses Spiel, weil du vom Schwierigkeitsgrad auch in den meisten Kämpfen, also bei den normalen Kämpfen, jetzt nicht diese Base-Kämpfe, auch eigentlich ganz gut durchkommst mit ein bisschen Button-Mashing. Aber wenn man halt möchte, kann man da sehr viel eleganter kämpfen. Gerade bei den Bosskämpfen merkt man das. Also die Bosskämpfe sind im Vergleich zum restlichen Spiel sogar fast einen Tick zu einfach. Wenn man schon mal ein Videospiel gespielt hat, hat man da echt null Probleme. Also da sind die meisten Mario-Gegner irgendwie schwerer. Die haben immer das gleiche Bewegungsmuster. Die haben ein unglaublich langes Zeitfenster, bei dem du irgendwie ausweichst. Und im Endeffekt laufen die alle immer gleich ab. Bis zum Ende, bis zum absoluten Bosskampf sind es eigentlich immer die gleichen Kämpfe. Schwachstelle, ausweichen, draufkloppen und das machst du dann irgendwie rinse and repeat. Ja. Aber ich glaube, das ist auch Absicht, also dass da Insomnia Games auch ein Spiel machen wollte, was wirklich alle anspricht und eben nicht nur irgendwie Core-Gamer, dass du wirklich auch, wenn du jetzt dich nur auf die Story beschränkst, da wirklich auch ohne Probleme durchkommen sollst.
Es hat ja auch sowohl bei den Boss-Gegnern als auch bei den normalen Gegnern hat es ja auch manchmal so fast schon Quick-Time-Events dann auch, wo du halt einfach drück jetzt X, drück jetzt Dreieck, um diesen Gegner halt sofort zu finishen, halt einfach, wenn du vorher eine bestimmte Combo dann ausgeführt hast. Und das ist dann geht dann eigentlich relativ flott alles. Und man kann schon sagen, dass, glaube ich, dass diese einfachen Boss-Level zu vergleichen sind mit dem, ich matsche gegen die Wand und laufe weiter hoch. Das heißt, das Spiel lädt einen ein, es wirklich zu spielen. Ich habe das schon auch auf einem normalen Level, der ist, glaube ich, Amazing, ist der normale Schwierigkeitsgrad, gespielt. Und das war jetzt auch keine unglaubliche Herausforderung, aber so, dass ich, wenn ich mehr haben wollte, dann auch mehr bekommen habe, eben zu so einer Base gegangen bin und dann halt mal so ein bisschen auszuholen, wie gut kann ich jetzt wirklich kämpfen, was kann mein Anzug wirklich, weil du hast über die Gadgets gesprochen und über die Skills. Es gibt, glaube ich, im Spiel, ich schätze mal so 40, 42 Anzüge, verschiedene Spider-Man-Anzüge, die man einfach auch so hin und her schalten kann, wenn man die freigeschaltet hat. Dazu muss man dann bestimmte Missionen schaffen. Das heißt, das Spiel bietet einem in dieser Open World verschiedene kleine Quests an. Und in diesen Quests kann man halt bestimmte Icons erwerben. Tokens. Es liegen verstreut über New York, liegen dann so Backpacks, so Rucksäcke von Spider-Man, also von Peter Parker, wo dann so Erinnerungsstücke drin sind. findet man dann, und ich will jetzt auch nichts verraten, das sind wirklich schöne kleine Anspielungen auch auf Sachen, die in den Comics und in den Filmen passieren. Und wenn man die findet, kriegt man dann Backpack-Tokens. Und um dann neue Kostüme und um neue Gadgets freizuschalten, braucht man mehrere Backpack-Tokens, aber auch noch andere Tokens, andere Sorten von Tokens, die dann im Spiel der Reihe nach freigeschaltet werden und die man genau, dann sammeln kann.
Es gibt für alles, was du in diesem Spiel machst, außerhalb der Story-Tokens. Also es gibt Challenge-Tokens für irgendwelche Spezialherausforderungen und je nachdem, wie gut du die schaffst. Base-Tokens haben wir schon gesprochen, genau. Da kannst du auch mehr sammeln. Also jede Mission kann, glaube ich, bis zu 3 Tokens oder so geben. Dann gibt es die Backpack-Tokens und dann gibt es eben auch noch Tourismus-Tokens. Die fand ich besonders geil. Also du kannst Fotos machen vom Avengers Tower und von der Brücke und von, was weiß ich, von der Bibliothek, vom Central Park. Da ist irgend so ein Brunnen. Also du kannst glaube ich, 80 Fotos in diesem Spiel von Manhattan machen, wirklich Sightseeing-Tour machen. Selbst dafür gibt's Tokens. Und jeder Anzug hat verschiedene Anforderungen an Tokens. Du musst dann irgendwie 3 Backpack-Tokens, 3 Trophy-Tokens und 3 Base-Tokens ausgeben. Und dann hast du, was weiß ich, zum Beispiel ein Wrestler-Kostüm oder ein Punk-Spider-Man oder. Wir wollen jetzt gar nicht alle Anzüge spoilern. Wie du schon gesagt hast, ich habe echt auch nur einen Bruchteil erkannt. Also manche sind sehr offensichtlich. Da gibt's natürlich auch Anlehnungen an die Filme, also bestimmte Spider-Man-Anzüge, die wir jetzt aus dem MCU kennen, kann man zum Beispiel freischalten. Aber auch witzige Kostüme, die dann irgendwie aus den uralten Comics sind oder irgendwelche Originalkostüme oder. Und natürlich verschiedene. Jeder Anzug bringt auch gleichzeitig eine neue Spezialfähigkeit mit. Und das, finde ich, ist wirklich gut gemacht bei dieser ganzen Sammelei. Also auch jeder Backpack-Token oder sowas, alles, was du machst, wird auch irgendwie belohnt, indem du wieder irgendwas Neues freischaltest, was dir auch spielerisch was bringt. Und das, finde ich, ist wirklich clever, weil dadurch auch ich irgendwie, der überhaupt gar nicht so Sammelleidenschaft irgendwie in Spielen entwickle. Wenn es einfach nur ums Sammeln geht, dann kann ich die Sachen auch gut einfach ignorieren und liegen lassen. Manche haben da ja irgendwie so ein OCD und müssen das dann abarbeiten. Das habe ich zum Glück nicht. Aber dadurch, dass ich immer gesehen habe, oh, mir fehlt nur noch ein Challenge-Token, um hier irgendwie diesen neuen Anzug freizuschalten, der ja aber auch wieder eine neue Spezialfähigkeit mit sich bringt, dann habe ich dann doch wieder Motivation gehabt und habe dann doch immer wieder Sammelquests gemacht. Ja.
Was ich ein bisschen schade bei den Anzügen finde, die Spezialfähigkeit von den Anzügen sind wirklich sehr lustig und machen auch mal sehr viel Spaß und bringen auch nochmal wirklich eine Veränderung ins Spiel. Und du kannst die Anzüge auch nochmal ausrüsten, auch nochmal extra mit 3 bestimmten so passiven Eigenschaften, die noch dazukommen, zusätzlich zu der Aktion, die man wirklich aktivieren muss und die dann nach der Zeit wieder auflädt. Was ich ein bisschen komisch fand, war, dass man die Fertigkeiten, wenn man den Anzug dann irgendwie sozusagen kauft mit den Tokens, hat man den Anzug und die Spezialfähigkeit. Man kann dann aber auch die Anzüge mit anderen Spezialfähigkeiten mischen, was ich ein bisschen blöd fand. Weil wenn ich halt irgendwie den, keine Ahnung, Punk-Spider-Man bin, dann möchte ich gerne nur die Punk-Spider-Man-Fähigkeit haben. Ich möchte jetzt eigentlich nicht das andere Kostüm mit einer anderen Fähigkeit mischen. Das fand ich dann so ein bisschen...
Nee, fand ich eigentlich gut, dass sie das gemacht haben, damit man eben selber entscheiden kann, wie man aussieht. Weil manche Anzüge habe ich echt nur gekauft für die Spezialfähigkeit und fand die optisch total blöd. Und hätte dann wäre ich ungern mit diesem XY-Kostüm irgendwie rumgeschwungen.
Weil war dir wohl peinlich.
Nee, aber manche haben mir einfach nicht gefallen. Also manche Anzüge haben mir gut gefallen, manche nicht. Und dann habe ich halt die Spezialfähigkeit ausprobiert und habe die dann zum Beispiel auch gelassen und habe dann ich bin ab und zu dann auch mal als Punk-Spidey rum, aber ich finde zum Beispiel die Punk-Spezialfähigkeit fand ich ziemlich albern mit der Gitarre und habe dann wieder eine genommen, wo er irgendwie ganz viele Netze gleichzeitig um sich herum wirbelt und so.
Das
fand
war
ich
auch gut. Mein Favorit.
Das ist die beste.
Der Webblossom.
Ja, der ist super gut.
Was ich noch großartig fand, du hast eben kurz noch über New York, über Manhattan gesprochen. Es ist wirklich so, dass das Schöne an dem Spiel ist, was es nochmal wesentlich besser macht als Batman für mich. Muss man auch nicht auch die Figur mögen, das Superhelden. Aber dieses New York ist einfach überzeugend. Es ist ja so, dass halt irgendwie alle Comics von Marvel, weiß nicht, ob das Leute wissen, wirklich in der echten Welt spielen. Das heißt, der Avengers Tower steht dann in New York. Und während DC halt sich diese ganzen Fantasiewelten Gotham ausdenkt. Mhm. Und das macht, finde ich, schon extrem viel aus. Und man wirklich und ich finde, dass das Spider-Man jetzt eines der besten Spiele ist, wie jetzt wirklich dann New York dann dargestellt oder Manhattan dargestellt wird. Das ist wirklich großartig.
Ja, man kriegt sofort Lust, irgendwie ein Ticket zu buchen und nach New York zu fliegen. Das ist unfassbar gut gelungen. Ja, auch die ganze Lichtatmosphäre und so. Gell? Ja.
Das ist wirklich super. Und dann auch zu sehen, okay, ich springe jetzt zum Chrysler Building. Mhm. Ehrlich gesagt, wo ich jetzt gar nicht bewusst war, war Ground Zero. Haben Sie für Ground Zero was eingebaut? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe einen ganzen Easter Eggs gesucht, aber nicht mal bei Ground Zero vorbeigeschaut.
Nee, also man kann ausprobieren. Es gibt, also man kann viele so Sachen besichtigen, die eben auch echt sind. Es gibt aber auch viele so unechte Sachen, die halt im Comic speziell sind. Also du kannst das Grab von Ben besuchen auf dem Friedhof, dem Originalfriedhof, aber findest da eben auch das Grab von Ben. Ganz viele so Sachen, die aus, habe ich ja schon angedeutet, aus Marvel-Serien oder so sind. Diese Bar, in der 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 unverwundbare Superheld da, der auch in New York.
Luke Cage,
genau. Du findest die Bar von dem, du findest das Büro von
Jessica Jones,
danke. In einem der Backpacks findest du eine Visitenkarte von dem Daredevil-Anwalt. Solche Geschichten, die sind ja alle dann da auch drin. Die gibt's natürlich ja auch nicht in echt. Also auch diese Bar zum Beispiel, diese Josie's oder wie sie heißt. Der Avenger Tower, ist das nicht da, wo der Avenger Tower steht, wo Ground Zero, wo die World Trade Center waren? Also das hätte ich jetzt so vermutet, dass sie da... Ich weiß gar nicht, also es gibt, 9/11 wird ja tatsächlich, glaube ich, auch thematisiert in Spider-Man Comics, aber ob es jetzt in dem Spiel auch drin ist oder, aber der World Trade Center ist auf jeden Fall nicht drin.
Das, aber auch wirklich, also unabhängig von der Geografie jetzt, man sieht halt die Insel auf der Karte, man sieht die Landmarks, fühlt es sich auch anders an durch den Financial District, also ganz im Süden dann auch zu schwingen oder ganz oben durch Harlem.
Ganz kurz, hast du den Bullen gesehen? Also im Financial District bei der Wall Street steht auch dieser berühmte Bulle.
Ich glaube, ich bin vorbeigeflogen, habe in Bullet Time meine Kamera rausgeholt, habe ein Foto gemacht und bin weitergeschwungen.
Und ist dir aufgefallen, dass die den Bullen ersetzt haben durch dieses Haustier von den Inhumans? Das fand ich auch. Also so kleine Easter Eggs.
Den Hund mit der Stimmgabe.
Ja, genau.
Lockjaw.
Das ist der
Hund. Habe ich gar nicht gesehen, aber es ist wirklich so, dass ich zwischendurch im Spiel dann wirklich nur am Anfang diesen ganzen Sehenswürdigkeiten hinterhergejagt bin und dann irgendwie so dann auf dem Haus oben drauf stand und geguckt habe, was sehe ich von hier oben, was kann ich von hier oben fotografieren. Das heißt, du kannst mit der Taste nach oben auf dem Steuerkreuz einfach deine Kamera rausholen und theoretisch alles fotografieren. Werden die Fotos eigentlich auf der PlayStation gespeichert?
Ja, gehe ich mal davon aus. Doch, du hast ja auch so einen extra Fotomodus. Also du kannst als Peter Parker Fotos machen, eben mit dieser Quest. Du kannst aber auch jederzeit die Options-Taste drücken und dann im Fotomodus hast du unglaublich viele Optionen. Du kannst dann auch eine Selfie-Kamera machen.
Hast du viele Selfies von dir gemacht schon auch?
Ich habe ab und zu mal es einfach nur ausprobiert, weil ich finde diese Option super. Du hast dann so Art Instagram-Filter. Und da gibt es zwei, drei Filter, wo du so richtig so Comic-Bilder machen kannst. Also du kannst dann auch so diesen Grafikmodus in so einer Art Cell-Shading irgendwie ändern. Du hast so Effekte und so Sprechblasen, die du einblenden kannst. Und du hast so einen Rahmen-Option, mit dem du ein Spider-Man-Cover quasi gestalten kannst. Und das habe ich mal ausprobiert. Das ist echt witzig und cool. Und die speicherst du natürlich dann auch einfach ab.
Ich habe immer Selfies von mir gemacht, wenn ich möglichst viele Leute nebeneinander an die Wand geklebt habe. Dann habe ich dann Bilder von mir gemacht, wie ich vor so fünf Leuten vor einem klebenden LKW, gemacht habe. Das war mir sehr gut gefallen.
Wie ging es dir denn? Also ich habe sehr auf die Story gespielt, aber ich habe mich immer wieder dabei ertappt, dass ich als Spider-Man auf dem Weg zur nächsten Story-Mission immer wieder mich dabei erwischt habe, wie so, oh, ein Eichhörnchen, und dann irgendwie da noch schnell ein Sammel-Item gemacht hast. Da ist ein Rucksack, oh, den nehme ich noch mit. Da unten ist irgendwie, da braucht mich gerade die Polizei, da sind irgendwie drei Cops in Bedrängnis, die rette ich auch noch schnell. Und ach, guck mal, hier ist doch so ein Challenge. Ich brauche nur noch einen Challenge-Token. Ach komm, dann mache ich die auch noch. Und dann war irgendwie eine Stunde vorbei, bis ich zur nächsten Story-Mission gekommen bin. Und dann hatte ich aber auch wieder so Phasen, wo ich dann irgendwie Story-Mission nacheinander gemacht habe, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und das ist wirklich ein guter Flow in diesem Spiel. Dadurch, dass man eben so eine gute Fortbewegungsmöglichkeit hat, erlebt man halt viel von der Stadt und hat dann trotzdem immer wieder Bock, auch nebenher so Sachen zu erledigen.
Ja, du hast das Gefühl, dass du wirklich die Stadt so ein bisschen erkundest. Ich habe das auch, man muss dazu sagen, dass diese ganzen kleinen Seitenquests Stück für Stück mehr werden. Also im Verlauf der Story, je weiter man kommt, desto mehr werden Sachen freigeschaltet. Das heißt, die ganze Karte ist am Anfang nicht zugepflastert, sondern am Anfang hast du nur diese Landmarks und die Backpacks, glaube ich.
Ja, und die Funktürme, die ganz klassischen Assassin's Creed Funktürme sind ja hier auch drin.
Genau, die gibt es auch noch. Wo ich auch überlegt habe, darf sich Spider-Man einfach so in das Polizeinetz einfach einhacken? Das ist ein bisschen die moralische Frage. Nee, für mich war es genauso, dass ich gesagt habe, ich will jetzt zum nächsten Quest und auf dem Weg sehe ich ja noch die fünf Backpacks, an denen schwinge ich einfach vorbei. Und ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, ich bin Spider-Man, als ich dann, wie du es beschrieben hast, die Polizei braucht mich. Dass ich wirklich sage, es gibt diese Crime-Tokens, heißen die, dass man einfach den Polizeifunk dann abhört, wenn man diese Türme dann irgendwie freigeschaltet hat und dann sagt, da schwinge ich jetzt runter und helfe den Leuten. Natürlich, da wird gerade ein Auto verfolgt. Natürlich schwinge ich da runter, setze mich aufs Auto drauf, hole die Leute aus dem Auto raus mit meinen Spinnennetzen und bremse den Wagen natürlich. Das war für mich ganz selbstverständlich, weil ich ja Spider-Man bin.
Absolut.
Und dann geht's weiter. Und das Gefühl vermittelt das Spiel.
Ja, das fängt diese Spider-Man-Atmosphäre wirklich perfekt ein. Weil es ja auch zu Peter Parker einfach so passt, dieser Friendly Neighborhood-Hero zu sein, der dann auch halt auf dem Weg zu einer großen Hauptmission halt nochmal zwei Kätzchen rettet aus dem Baum und Tante May irgendwie besucht. Ja. Also das ist unglaublich gut eingefangen. Und anders als eben zum Beispiel bei einem Assassin's Creed, wo du halt irgendwie so einen Charakter hast, der jetzt ganz dringend irgendwo da was erledigen muss und dann auf einmal halt abgelenkt wird von so Nebenmissionen, das passt irgendwie gut zu Spider-Man, weil das auch in den Comics so ist und in den Filmen und einfach von seiner humorvollen und lebensbejahenden Art auch einfach gut zu ihm passt, wirklich für alle da zu sein und allen zu helfen. Und man hat unglaublich viel Abwechslung. Also da sind wirklich viele Sachen dabei. Wenn man keinen Bock mehr hat auf eine Sammelquest, dann macht man halt was anderes. Also da sind ja irgendwie Vögel entflogen, wirklich so Tauben, die du jagen musst, das dann eher halt so auf geschickt schwingen und irgendwie eine gute Abkürzung zu finden, um diesen blöden Vogel einzufangen. Aber selbst solche banalen Arbeiten machen irgendwie total Spaß, weil du immer das Gefühl hast, du hast irgendwas, du bist besser, du hast irgendwas erreicht, du hast irgendwie was Cooles erledigt und selbst die einfachsten Kämpfe, wie du schon gesagt hast, so ein Auto anzuhalten, das sieht einfach auch immer gut aus. Ja. Ja, und es hat auch immer kleine Auswirkungen. Also wenn du dann so Zivilisten gerettet hast aus einem brennenden Auto und die Mission ist dann abgeschlossen, dann kommt auch wirklich so der Krankenwagen angefahren oder die Polizei und die Feuerwehr und fängt da an zu löschen. Also man kann da auch wirklich viel beobachten in dieser Stadt. Und das New York wirkt unglaublich lebendig. Also es ist keine leere, kalte Stadt, sondern überall sind Zivilisten, überall ist Leben und Bewegung und du siehst wirklich Menschen in dieser Stadt.
Und du kannst ja auch an den Menschen vorbeigehen und manchen von denen noch interagieren und dann abklatschen, ja, und dann irgendwie Fistbumps machen und sowas. Das auch selbst dafür gibt es XP, was ich sehr nett fand. Was mich ein bisschen gewundert hat, am Anfang habe ich mehrere Sidequests gespielt. Bei den Sidequests lädst du nochmal, weil du halt dann einfach in dieser Umgebung des Sidequests bist. Und die haben bei mir irgendwie alle nachts gespielt. Es war immer Tag bei mir. Und dann habe ich den Sidequest angefangen und dann war Nacht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit der Story hat. Es nicht wirklich unglaublich viel zu tun gehabt.
Nee, also er lädt dann halt manchmal und ändert das Wetter. Quatsch, das Wetter, die Tageszeit. Aber ich hatte auch Sidequests. Also es gibt Hauptmissionen, es gibt Sammelquests. Die Sammelquest halt muss nichts laden. Du kannst einfach in das Gebiet gehen und dann startet das automatisch. Wenn du in so eine Base reinläufst, siehst du auf der Karte so markiert, dann geht's da einfach weiter. Da lädt dann nichts. Also das ist alles nahtlos. Auch so Tauben fangen oder Backpacks finden. Aber wie du schon gesagt hast, so Side-Missions, die heißen dann wirklich so, die tragen nichts zur Hauptgeschichte bei, sondern es sind immer kleine abgeschlossene Geschichten, die dann auch extrem viele Anspielungen an die Comics haben. Also es gibt zum Beispiel so eine ganze kleine Missionsserie mit Tombstone und so, wo du dann wirklich so zwei, drei Missionskettchen hast. Da gibt's irgendwie diesen Chang, den man, glaube ich, auch kennt. Der hat mir jetzt nichts gesagt. Den gibt's irgendwie da auch und so weiter. Und die haben dann immer so eine kleine abgeschlossene Geschichte in sich. Und die sind wirklich cool. Also die haben mir tatsächlich echt Spaß gefallen. Ja. Meine Lieblingsmission war diese Screwball-Tante, diese Social Media so da reinbringt und dich irgendwie herausfordert und quasi dadurch Follower gewinnen will. Also wirklich auch coole Nebenmissionen.
Ich finde es unglaublich, dass wir jetzt schon eine halbe Stunde über das Spiel gesprochen haben und an allen wirklichen inhaltlichen Sachen vorbeigeschwungen sind. Wollen wir trotzdem noch kurz über einen Nebencharakter sprechen, der auftaucht, oder wollen wir den weglassen?
Doch, natürlich. Den Namen habe ich ja schon genannt, ja.
Über Miles Morales, der halt in den, ich glaube, 2014 oder so für Aufsehen erregt hat in der Comic-Szene, als man überlegt hat, einen Afroamerikaner, der Spider-Man werden soll. Also ein neuer Jugendlicher, der in den Comics erst nur in der Nebenserie, später auch in der Hauptserie, die als Spider-Man dann auch wirklich rumläuft. Es ist jetzt nicht unnormal, dass auch andere Leute mal den Anzug von Spider-Man anhaben. Da gibt es mehr Geschichten in den Comics, aber das jetzt wirklich, das haben sich viele Leute beschwört, dass es jetzt so politisch korrekt sein muss und jetzt jeder Spider-Man sein darf, hat dann für große Empörung gesorgt. Es gibt ihn immer noch, ich glaube, er taucht auch 2018 in einem neuen animierten Film wieder auf, Miles Morales, und er taucht eben auch in diesem Spiel auf.
Ja, das hat mich echt überrascht und auch gefreut, dass der gleich relativ am Anfang als Charakter auftaucht, und wir werden das jetzt nicht spoilern, aber dass er auftaucht, ist auf jeden Fall klar. Also MJ und Miles werden eben, oder sind halt Freunde von Peter Parker dann auch, und man bekommt so ein bisschen seine Background-Story tatsächlich mit, wenn man Miles noch gar nicht kennt. Ich kannte ihn auch nur als, dass es ihn gibt, dass es ein Name ist, der Spider-Man ist in den Comics. Und deswegen war ich sehr gespannt darauf, auch in diesem Spiel zu sehen, wie sie damit umgehen. Also Peter Parker und Miles dann auch so miteinander agieren. sind. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Also ich habe es jetzt durchgespielt, ich werde es jetzt nicht verraten, aber ich bin sehr gespannt auf eine mögliche Fortsetzung oder auf weitere Spiele in diesem Universum. Ja.
Wir hatten vor allem, das Interessante ist noch zu erwähnen, dass sowohl Mary Jane als auch Miles Morales spielbare Charaktere sind. Mhm. Heißt aber nicht, dass man mit ihnen jetzt frei durch die Gegend schwingen kann und von Haus zu Haus laufen, springen kann. Sondern es ist eigentlich ganz schön gelöst, dass man in so Teil der Hauptmission, während man als Spider-Man wirklich mit den Seilen durch die Gegend diese komplette Bewegungsfreiheit hat, wird man dann in den Teilen von MJ und von Miles dann sehr eingeschränkt. Das heißt, man schleicht meistens irgendwo lang, muss Gegner ablenken mit den zwei, drei Fähigkeiten, die beiden haben. Und es ist wirklich so, dass das Gegenstück, dass man wirklich komplett vorher hinspringen konnte, wo man wollte, und plötzlich dann aber wirklich so eingeschränkt ist, so aufpassen muss, dass ein, weil das Spiel, die Sequenz ist dann vorbei, wenn ein Bösewicht einen sieht, weil man nicht kämpfen kann. Man kann wirklich nur eigentlich nur sich bewegen und meistens eine Fähigkeit auslösen. Bei Miles ist das so eine Art von Web-Interface, dass er halt dann irgendwie Web, dass er dann mit einem elektrischen Gerät, mit einem Tablet dann elektronische Geräte verändern kann und damit die Gegner ablenkt, damit er dann hinten rumlaufen kann. Also das ist schön gemacht. Mich haben diese Passagen noch ein bisschen gestresst, weil ich aufpassen musste. Genau. Okay, wie komme ich jetzt um die Ecke rum, wie ohne erkannt zu werden? Hat mir Spaß gemacht. Zwischendurch hat es mich auch ein bisschen genervt, aber es ist ähnlich, wie du es beschrieben hast. Immer wenn es was in dem Spiel gibt, was einen ein bisschen stört, dann macht man meistens einfach irgendwas anderes. Klar muss man durch die Hauptmissionen durch, um die Geschichte voranzutreiben, aber diese Sachen sind jetzt auch nicht Ewigkeiten lang. Das sind halt kleine, nette Seiteneinschübe, die Teil der Hauptmission sind.
Sie lockern halt dieses Geschehen unglaublich gut auf. Du kannst da ja nicht viel machen. Du kannst halt da rumlaufen, musst zu dem Zielpunkt laufen, aber sie sind immer genau richtig lang. Also sie haben genau diese richtige Länge an Anspannung, aber kurz bevor es dann anstrengend und frustrierend werden könnte, ist es dann auch immer erledigt und fertig. Also sie haben es richtig gut ausgemessen, dass sie so zur Auflockerung dienen, diese Sequenzen, aber sie sind auch nicht so frustig, dass du da das Gefühl hast, du kommst jetzt da gar nicht weiter. Also die Wachen sind auch sehr vergebend. Du siehst, wie bei so Stealth-Spielen halt üblich, so ein Marker, der halt voll läuft, und wenn der gelbe Marker voll ist, dann haben sie dich gesehen, aber man kann sehr oft irgendwie sehr nah auch an diesen Wachen vorbeilaufen und kurz Verdacht schöpfen sie dann. Und man hat aber in der Regel nichts, um sich irgendwie zu verteidigen oder die K.O. zu schlagen. Und gerade wenn es nervig ist, dann ist es vorbei. Und auch als Spider-Man hat man übrigens so Stealth-Möglichkeiten, die dann so deutlich mehr an Batman erinnern.
Hast du das verwendet dann auch? Ich habe es selten verwendet, muss ich zugeben.
Ich habe es meistens verwendet bei so Base-Kämpfen, um die erste Welle halt einigermaßen auszunocken. Also du hast dann halt die Möglichkeit, solange die dich noch nicht gesehen haben, in manchen Challenge-Modi, die sind so abgesteckte Challenges, musst du auch stealthen. Also da ist dann die Challenge auch vorbei, wenn du gesehen wirst. Da musst du dann irgendwie 10 Leute innerhalb von einer Minute irgendwie K.O. schlagen, ohne dass sie dich sehen. Und in den anderen Kämpfen ist es optional. Ich habe es dann, wie gesagt, meistens am Anfang gemacht, aber da nimmt man halt 2, 3 Leute irgendwie raus und dann geht man in den Infight. Das hat dann schon geholfen, aber ist jetzt nicht wie bei Batman, dass man ein komplettes Spiel damit macht. Meistens ist es ja auch so, dass es dann in diesen Zwischensequenzen oder in den Story-Missionen manchmal von dir erwartet wird, so durch irgendwie Lüftungsschächte zu klettern und da irgendwie Leute auszunocken.
Ja. Ich fand ja die schönste Szene im Spiel bis jetzt, ich habe es noch nicht ganz durchgespielt, aber fast, die schönste Szene, in denen wirklich im Spiel Mary Jane und Spider-Man interagieren können. Mhm. Da gab es ja eins, wo die wirklich dann zusammengearbeitet haben.
Spielerisch meinst du jetzt eben,
genau. Spielerisch zusammengearbeitet haben, wo man wirklich dann auch als Mary Jane, Spider-Man Hinweise geben kann.
Das war cool, das hätten sie tatsächlich ein paar Mal mehr machen können. Also meistens sind die ja so separat voneinander unterwegs, da gibt es dann auch immer mal so Rückblenden, dann irgendwie 50 Minutes Earlier oder sowas, wo man dann beide spielt quasi parallel, aber wenn dann wirklich so Mary Jane einfach sagt, hier, nimm den raus, und dann sieht man, wie Spidey da oben an der Decke lang klettert, das hätten sie tatsächlich ein paar Mal öfter machen können, das war cool.
Das hat wirklich Spaß gemacht.
Und ich finde, MJ ist ein unglaublich starker Charakter in diesem Spiel, also sie ist eben nicht mehr so diese nur in Anführungszeichen die Freundin von Spider-Man, sondern wirklich eine eigene, taffe Karrierefrau, die da auch beim Daily Bugle, heißt der? Bugle?
Bugle? Ja, Bugle. Also
Bugle, genau, da wirklich auch jetzt Reporterin ist, also quasi den Job hat, den Peter eigentlich in der Hauptserie hat, gell? So Reporter.
Er war größtenteils Fotograf, glaube ich, und was noch schön ist, was noch an die Zeitung erinnert, was mich ja ein bisschen auf Dauer genervt hat,
ist der Podcast.
Die Fake News, der Podcast von Jonah Jameson, dem Chefredakteur der Zeitung,
das ist so gut.
Der natürlich Spider-Man hasst und dann die ganze Zeit auch alle Leute interviewt, denen man gerade vorher geholfen hat. Mhm. Oder Leute, die halt bei irgendeinem Crime dabei waren, immer gestoppt hat und die dann unbeteiligt daneben standen, die dann beschreiben und dann meistens ihm dann halt ins Wort fallen. Nee, Herr Jameson, das war gar nicht so. Spider-Man war eigentlich der Gute. Nein, Sie haben da Unrecht. Und dann sich wirklich in Rage redet. Und das hört man halt im Radio als Podcast, während man durch die Stadt schwingt, lockert das Ganze auf. Irgendwann hatte ich es dann ein bisschen über, aber es ist wirklich eine schöne Idee, dann nochmal mehr Informationen reinzubringen, auch so ein bisschen die Stimmung dann noch zu kreieren, die in der zweiten Hälfte des Spiels nochmal sich dreht und dann noch ein bisschen eine aggressivere Stimmung wird in Manhattan.
Ich fand es so geil mit diesem Podcast, dass der halt so diese Alex Jones, also diesen echten Hate Speech-Typ, ja, der da jetzt von Twitter und Facebook gebannt wurde, der wirklich so ganz arg extrem Hass schürt in den USA. Mhm. Das ist ja eine ganz eindeutige Anspielung an diese Art von Radiomachern aus den Staaten irgendwie ist. Also so Leute versuchen irgendwie aufzuheizen und anzuspornen, da irgendwie diese Hasswelle zu fahren, aber unglaublich
gut eingefangen gemacht. Es ist nicht so in your face pädagogisch, du musst das jetzt, das ist das Böse, das sind die bösen Fake News, ja, sondern es wird dir halt irgendwie in der Spider-Man-Version vermittelt. Wobei das Spiel jetzt nicht wirklich irgendwie politische Agenda hat. Also wir haben über Miles Morales gesprochen, der auftaucht, jetzt über dieses Fake News-Thema, aber das Spiel hat jetzt wirklich keine überbordende Botschaft oder so in der Form.
Überhaupt nicht. Es ist eine ganz klassische Comic-Geschichte. Das Einzige, was du schon angedeutet hast, man darf vielleicht ein bisschen hinterfragen, warum Spider-Man sich ins Polizeiüberwachungsnetz einhackt und warum die NYPD überhaupt so positiv dargestellt ist, wenn die da die ganzen Bürger überwachen. Also die haben ja komplett in der ganzen Stadt diese Oscom-Tower. Also gerade in Zeiten so, wo man über NSA-Skandal und Überwachungsstaat redet, wird das ein bisschen unkritisch eigentlich fast schon dargestellt, weil Spider-Man ja eigentlich eher ein Mann des Volkes so ist und hier irgendwie quasi mit dieser Yuri so Best Friend ist, also mit dieser Polizeichefin. Er hilft ja immer auch der Polizei und er glaubt ja auch an Recht und Ordnung, das passt ja auch zum Charakter, aber es wird so auch so gar nicht hinterfragt, dieses Netzwerk, weil es halt ein spielerisches Element ist und storytechnisch dann gar nicht hinterfragt wird. Aber es passt eigentlich nicht zu Spider-Man so wirklich.
Ja. Wir haben das Spiel jetzt sehr viel gelobt. Genau. Was mich ein bisschen noch gestört hat, um noch so ein bisschen der Teufelsadvokat zu sein, dass es von dem Aufbau auch dann der Gegner und der Fähigkeiten dann schon sehr, also es ist Spider-Man, aber sehr stark halt einfach an dieses Modell von Batman erinnert. Das heißt, die Gegner werden auch stärker. Am Anfang können sie einen nur mit Fäusten schlagen, dann kommen, du hast schon gesagt, Pistolen dazu, Maschinengewehre, und dann nachher Panzerfäuste und Peitschen und Elektrostäbe. Das heißt, es ist genau dieses gleiche Aufrüsten und Gegenaufrüsten, was man bei Batman auch hat. Man bewegt sich in dieser Open World, man hat Sidequests. Es ist eigentlich nicht wirklich viel Neues in dem Spiel drin.
Nee, es ist ein unglaublich guter Spider-Man-Simulator. Ja. Aber wenn man jetzt mal diesen Spidey-Bonus wegnimmt, dann ist es schon ein sehr klassisches Open-World-Spiel. Also da ist eigentlich nichts dabei, was irgendwie innovativ wäre. Jetzt mal, das Schwingen ist wirklich gut gelungen und würde ich schon sagen, relativ innovativ, weil es halt einfach perfekt umgesetzt wurde. Also dieser Flow, da durchzuschwingen durch New York, hat sich noch nie besser angefühlt. Das würde ich sagen, ist die große Innovation und die große Eigenleistung des Spiels. Aber alles andere ist wirklich so ein Best-of. Also alles, was in Assassin's Creed und Batman und anderen Open-World-Spielen, auch so Saints Row oder so, man hat sich einfach die besten Elemente rausgenommen und es aber geschafft, zu einem guten Cocktail zu mixen, würde ich jetzt mal so sagen. Also so Dinge, wie wir eben gerade gesagt haben, jede Sammelquest bringt dir was. Du kannst ganz viele Anzüge freischalten. Es ist ganz viel Fanservice dabei. Also jetzt nicht Fanservice aus dem Japanischen betrachtet, sondern eben Spider-Man-Fanservice. Also du findest unglaublich viel, wenn du dich für das Spider-Man-Universum interessierst, hast aber trotzdem eben auch so diese Ebene, dass du als Neuling auch komplett abgeholt wirst. Also du fühlst dich da trotzdem wohl, egal ob du viel oder wenig Vorwissen hast. Es ist gut erzählt, es ist grafisch umwerfend, also von vorne bis hinten einfach schön. Jede Sequenz, jede Minute, die du in diesem Spiel verbringst, sieht schön aus und hat eine tolle Lichtatmosphäre. Aber so dieses kleine Aber ist halt da. Wenn man halt einen Anspruch hat, was zu spielen, was man so noch nicht gesehen hat, dann würde ich sagen, dann fehlt ein bisschen was. Also wenn man an Open World keinen Bock hat, dann ist es vielleicht nicht unbedingt das richtige Spiel, aber ansonsten macht es schon alles auf einem unglaublich hohen Niveau sehr viel richtig.
Ja, meine Freundin saß daneben und hat mir zuguckt, wie ich von Haus zu Haus gesprungen bin und meinte so, kann ich das auch mal machen? Und meinte so, ich so, ja, klar, hab ihr die Controller gegeben. Ich habe sonst eigentlich keine Glitches gesehen, aber sie hat versucht, dann irgendwie einem Avengers Tower so hoch zu klettern. Und es ging dann aber nicht, dass man von einer geraden Fläche auf eine schräge Fläche klettern kann. Das hat es nicht, das ging nicht. Also der Turm läuft dann oben nicht flach, endet nicht flach, sondern endet auf so einer, an so einer Schräge. Und dann ist man nicht, ist ja nicht um diese Ecke rübergekommen. Was mir gewundert hat, denke ich mir auch so, ja, du kannst überall durch diese Stadt schwingen, aber du kommst nicht über diese Ecke rüber. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber ansonsten war das Spiel auch wirklich so, ich habe nirgendwo das Gefühl gehabt, dass da noch irgendwas nicht funktioniert hat. Ich weiß auch gar nicht, was mit dem, es gab gestern, glaube ich, den ersten Patch. Ich habe aber nicht mitbekommen, was in dem Patch irgendwie drin ist.
Ja, also ich habe es auch vor dem Patch hauptsächlich gespielt. Gestern nochmal nach dem Patch ist ja auch nichts aufgefallen. Das waren wahrscheinlich einfach irgendwelche Stabilitätsgeschichten oder Bugs oder so. Aber tatsächlich, also ist nie abgestürzt oder irgendwas. Das Einzige, was aber auch verständlich nicht drin ist, ist, wenn du arg eng über den Boden schwingst, bleibst du nicht an jedem Baum hängen. Also da sind sie auch sehr nachsichtig, was Kollisionsabfrage oder Clipping oder so angeht. Also man schwingt manchmal schon wirklich sehr sichtbar durch irgendwelche Bäume durch, wenn man nah auf dem Boden schwingt. Finde ich, haben sie bestimmt auch ausprobiert, was passiert, wenn man da ständig hängen bleibt, um es realistischer zu machen. Aber ich glaube, das war dann einfach im Sinne der Spielbarkeit gesagt, nee, komm, dann ist doch egal.
Wo sie nicht nachsichtig sind, ist bei Wasser. Sobald du einmal im Wasser bist, bist du als Spinne das nicht wirklich gut dran. Das ist nicht
Peters Element. Ja. Ich habe auch echt versucht, da auf so ein Schiff rüberzukommen. Mein Sohn hat so zugeschaut, so komm, wir gehen auf dieses Schiff da hinten. Das ist dann so langgefahren. Wir haben es nicht geschafft, da rüberzukommen. Ich weiß nicht, ob es da eine geheime Trophy gibt, aber Spidey kann nicht schwimmen. Sobald du da im Wasser hängst, ist wirklich anstrengend. Schlecht für die Insel, die mitten im Wasser ist.
Es sind schon DLCs geplant. Man kriegt irgendwie schon in der Vorbestellerversion hat man was dazu bekommen, was noch kommen wird, glaube ich. Oder ist es schon mit drin? Ich bin nicht ganz sicher.
Hilf mir. Ist angekündigt. Ich glaube, es ist im also ich weiß nicht, ob es da verschiedene Editionen gibt, da bin ich jetzt überfragt, aber es ist zumindest ein DLC schon angekündigt. Ist aber, glaube ich, kein Story-DLC, sondern ist, glaube ich, eher so more to do in New York. Das heißt irgendwie Manhattan, weiß ich, warte kurz, ich guck kurz.
Manhattan Heist oder so.
Ich habe doch hier so ein schönes Presskit. Und zwar heißt der DLC, hier, DLC Marvel's Spider-Man, die Stadt, die niemals schläft. Wird drei neue Kapitel mit jeweils neuen Missionen, neuen Schurken und neuen Charakteren sowie zusätzliche Anzüge für Spider-Man enthalten.
Schurken oder Superschurken?
Das ist die Frage.
Das ist die Frage.
Ja,
ich habe sonst, glaube ich, alles, was auf meinem Zettel stand, angesprochen. Ich habe dann mit einem Bekannten übersprochen, der meinte so, es erinnert ihn sehr stark an das Spider-Man auf dem GameCube.
Ja. Ich habe N64 vorhin gesagt. Nee, ich meinte tatsächlich das GameCube. Es ist genau das, wie wir damals gehofft haben, dass dieses GameCube-Spiel wird. Das fängt Spider-Man jetzt perfekt ein. Also so hat sich's damals angefühlt, wie es hätte werden müssen. Und jetzt haben wir wirklich dieses Spiel bekommen. Es ist sehr ähnlich dazu, aber das war damals natürlich
unter den technischen Voraussetzungen,
ja. Genau. Es war ein GameCube. Also. Und das meinte ich mit den Hitboxen. Da war das Schwingen zwar auch schon ganz cool, aber Wahnsinn. Hätte man mir dieses Spiel damals zu GameCube-Zeiten gezeigt, ich glaube, mein Kopf wäre explodiert. Also wir haben schon echt Riesensprünge da gemacht.
Das stimmt.
Wie hat es dir denn so als der, hast du noch irgendwelche so Comic-Bezüge irgendwie, die dich irgendwie besonders angesprochen haben? Also hattest du das Gefühl, dass da jetzt wirklich Comic-Nerds an dem Spiel arbeiten, oder? Das kann man, glaube ich, schon eindeutig
sagen. Ja, also es ist so, ich habe nochmal irgendwas, ich habe auch nicht alles erkannt, auch nochmal ein bisschen mich vorbereitet. Und es gab so ein paar Szenen, wo sie auch dann wirklich ein Filmzitat haben. Ich glaube, das, wo er dann, er stoppt einmal so eine U-Bahn.
Das war
und super, hat dann einen Spruch, wo er dann irgendwie meint, das klappt sonst immer.
Ja.
Und den Versuch, den er halt auch schon im Film gemacht hat. Also,
also aus dem Garfield-Film, genau.
Genau, und das fand ich jetzt irgendwie ganz nett, dass solche Anspielungen kommen. Mir haben die Kostüme unglaublich Spaß gemacht, sodass ich nochmal wirklich bei meinen Comics geschaut habe. Habe ich eigentlich damals diese Spider-Man 2099 gekauft? Die waren damals wirklich so, muss man schon sagen, ich glaube, es kam in den 90ern raus, war damals schon ein bisschen trashig. Hm. Also das ist halt irgendwie so, dass das Spider-Man wirklich es im Moment so viele verschiedene Kostüme gibt. Es gibt dann auch Spider-Gwen, das ist die eine Ex-Freundin von ihm, Gwen Stacy. So viel drin. Und es ist schwer, die Sachen jetzt so zu finden. Ich glaube, dass das Interessante ist, dass das Spiel, was du beschrieben hast, ist, man kommt einfach rein und die Popkultur-Anspielungen aus den Serien, weil du auch gesagt hast, ah ja, Daredevil Netflix-Serie, Daredevil ist natürlich auch ein eigener Comic und auch eine eigene Comic-Serie, aber dass es die Spieler, die Jugendlichen, Erwachsenen, dann eher mit der Popkultur-Serie-Film verbinden, als speziell mit den Comics. Das heißt, wenn du am Haus von Doctor Strange vorbeifährst, denkst du an den Doctor Strange-Film und nicht speziell an irgendwelche Doctor Strange-Comics.
Ja, hängt natürlich davon ab, wie man da aufgewachsen ist, aber in den letzten 10 Jahren glaube ich eben schon, dass das MCU das prägendste, also meine Kids kennen zum Beispiel diesen großen Marvel-Film-Gucker und lieben diese Filme, die haben noch nie einen Comic in der Hand gehabt. Also die kennen diese ganzen Charaktere natürlich durch die Schauspieler, durch die Filme und dieses, klar, wie du gesagt hast, das Doctor Strange House haben wir dann auch gesucht, das sieht halt original 1:1 so aus wie im Film mit dieser Dings, das sieht im Comic natürlich auch so aus, ja, aber man hat natürlich sofort irgendwie, ich habe sofort Sherlock als Doctor Strange vor mir gesehen, als ich da vor dem Haus stand und nicht irgendwie diesen Doctor Strange aus den Comics. Ja.
Und ich glaube gerade, weil so das Zielpublikum vielleicht bei denen ähnlich ist wie bei deinen Söhnen, dass man wirklich sagt, womit sind die aufgewachsen? Wie sind die sozialisiert? Kennen die Comics von damals noch? Du musst jetzt nicht mit so ganz, also du kannst so ganz uralt Sachen schon mal als Hommage reinbringen. Du musst jetzt aber nicht die ganze Zeit Anspielungen auf Comics aus den 60ern, 70ern und 80ern machen. Das wäre, glaube ich, relativ fad.
Gibt es diesen Punk-Spider-Man in den Comics oder wo hat der einen Bezug?
Welchen?
Dieser Punk-Spider-Man-Anzug mit seinem Leder, mit seinem Jeansjäckchen.
Den gab es auch in den, ich glaube in den frühen Tausendern. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Gibt es auf jeden Fall. Es gibt von den Kostümen her hat Peter Parker jedes von diesen Kostümen schon mal getragen, obwohl nicht Peter Parker. Ich glaube es gibt noch den Scarlet Spider. Das ist das mit so einem, wo er so ein Hoodie anhat. Das war dann der Spider-Man-Clone Ben Reilly. Mhm. Und wenn du jetzt ganz viele nachher Leserkommentare unter dem Podcast bekommst, dann war es, weil ich doch Sachen falsch gesagt habe. Also es ist wirklich so, da dabei zu bleiben, die alternativen Welten in Marvel, die Wechsel von Spider-Man, wer die Maske trägt. Es gibt sogar aktuell eine Spider-Man-Serie, Superior Spider-Man, da ist Doc Ock, also der Dr. Octopus, ist dann in dem Körper von Spider-Man drin. Mhm. Also so abgedreht sind die Sachen aktuell. Und da bin ich froh, dass halt irgendwie Insomniac ein Spiel schafft, wo sie halt eine gute Dosierung von allem drin haben. Also wirklich für den Hardcore-Fan, der findet da irgendwas. Ich habe jetzt nichts gefunden, was mich jetzt so, deine Frage zu beantworten, super angesprochen hat, gesagt hat, oh ja. Aber auch es hat mich trotzdem sehr gut reingezogen, weil ich halt so den groben, großen Überblick über alles habe und bin total befriedigt worden davon.
Das meinte ich auch mit Fanservice. Das ist ja wirklich keine eigene, also wenn sie jetzt konkret, konsequent bleiben würden, dann gäbe es diese ganzen Kostümwechsel ja gar nicht, weil das macht ja in der Welt in sich überhaupt gar keinen Sinn, dass er da jetzt mit diesem Punk-Kostüm rumrennt. Das ist ja, oder eben das Tony Stark-Anzug hat. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn in diesem Spiel, wenn es dieses MCU-Bezug eigentlich gar nicht gibt. Das ist ja wirklich nur so ein Augenzwinkern an die Fans, an die Spieler, dass man da die Kostüme wechseln kann. Die Leute gehen ja auch nicht darauf ein. Also die
eure Hörer wissen, was das MCU ist, oder?
Das Marvel Cinematic Universe, ich denke schon.
Ja. Vielen Dank.
Danke. Aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja. Also von daher ein tolles Spiel für Comic-Fans oder solche, die es werden wollen und die Open World mögen. Sehr zu empfehlen. Wirklich ein durchaus gelungenes Spiel. Also Insomniac hat mich tatsächlich nicht enttäuscht. Ich habe hohe Erwartungen gehabt, weil ich eben auch die Vorgänger, die Sunset Overdrive und eben auch die Ratchet & Clank Spiele total mag. Und das ist ihnen wirklich gelungen, dieser Einstieg mit so einer großen Marke, da was Adäquates hinzulegen. Die Erwartungen waren ja sicherlich nicht gering an dieses Spiel.
Nee, aber mit great power comes great responsibility. um da nochmal ein bisschen den Rahmen zu schlagen, haben sie auf jeden Fall geschafft. Es war ein großes Projekt und es macht sehr viel Spaß und es ist sehr zu empfehlen.
Wunderbar. Dann bin ich gespannt, ob es da weitergeht, ob wir dann Nachfolger sehen werden. Ich glaube, dass auch ein finanzieller Erfolg werden wird. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht, gibt es noch keine Ankündigung. Jetzt schauen wir uns erstmal diesen DLC an, der da kommt. Und ich bin mir aber sicher, wenn das jetzt irgendwie sich gut verkauft, dass die da weitermachen dürfen und wir auch noch ein weiteres Spider-Man-Spiel sehen werden. Aber ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, weil ich meine, eigentlich ist ja schon alles drin, was Spider-Man ausmacht in diesem Spiel.
Ach, da kommt noch so viel mehr. So viel mehr.
Wunderbar. Zumindest Gegner gibt es noch genug, die hier in diesem Spiel noch nicht drin sind. Dann danke ich dir für deine ausführliche Expertise und Besprechung und deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch nicht über Brettspiele mit dir zu reden.
Ebenso, ebenso.
Und dann liebe Grüße nach München und von dir sieht man mehr bei uns auf dem Discord, aber eben zum Beispiel auch auf Twitter als @Hinschauer kann man dich auch begleiten und sollte man auch auf jeden Fall tun.
Vielen Dank.
Bis bald. Bis morgen.
Bis dann.
Tschüss.